Es ist eigenartig, dass die Sehnsucht nach Gott in jedem Menschen existiert. Das ist der Grund, warum viele heute zu Drogen greifen, auch zum Rauschgift. Ich erinnere mich, dass ich in Kalifornien bei einer Lagerversammlung der Adventmission einen ehemaligen Rauschgiftsüchtigen kennengelernt habe. Dieser junge Mann, der frei geworden war durch Jesus Christus von der Rauschgiftsucht, hat dann ein persönliches Bekenntnis abgelegt. Er sagte, der Grund, warum wir zum Rauschgift gegriffen haben, lag darin, wir waren auf der Suche nach Gott. Wir glaubten, ihn auf diesem Weg zu finden. Ich bin so froh, dass ich von dieser Rauschgiftsucht frei geworden bin, weil ich festgestellt habe, dass wir Gott nicht gefunden haben und das Rauschgift uns nur betrogen hat. Und er gebrauchte dann den Satz, das Rauschgift öffnet die Tür des Gefängnisses, die in den Gefängnishof führt. Es ist letzten Endes keine Befreiung. Jesus alleine kann die wahre Freiheit schenken. Wir kennen die Aussage in Johannes 8, Vers 36, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Gott ruft jeden Menschen und er erwartet natürlicherweise unsere Antwort. Gott schenkt jedem Menschen ein ganz bestimmtes Maß des Glaubens. Ich bin vielen ehrlichen Zweiflern begegnet, im Gegensatz zu Menschen, die Freude am Zweifeln haben. Ich habe immer festgestellt, dass Gott in der Lage ist, ehrliche Zweifler auf einem kurzen Weg von ihrer Zweifelsucht zu befreien, wenn sie sich wirklich nach der Antwort sehnen, wenn sie sich danach sehnen, von Herzen glauben zu können. Ich habe mit vielen ehrlichen Zweiflern gebetet, ein ganz einfaches Gebet. Herr Jesus, du kennst meinen Zweifel. Ich will frei werden. Ich will kindlich glauben können. Ich bitte dich jetzt, befreie mich von dieser Zweifelsucht. Du hast ja versprochen, wen der Sohn frei macht, den macht er recht frei. Ich glaube, dass du mich davon befreien kannst. Tu es jetzt. Und ich bitte dich auch, schenke mir richtigen Glauben, mehr von deinem göttlichen Glauben, dass ich von Herzen glauben kann. Herr Jesus, du hast versprochen und gesagt, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Ich traue dir das zu. Ich bitte dich um diesen göttlichen Glauben. Und ich danke dir, dass du mir diese beiden Bitten jetzt erhört hast. Das war für diese Menschen die Befreiung vom Zweifel und das kindliche Glauben können. Es geht darum, dass wir zuerst unsere eigene Not erkennen. Und wenn wir feststellen, dass wir in Not gekommen sind, dann halten wir in der Regel Ausschau, wer uns aus dieser Not befreien kann. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. In einer Notlage sehnt sich der Mensch nach Hilfe. Welche Lebensnöte beschäftigen die Menschen? Und die andere Frage, in welcher Weise hilft uns Gott und in welcher Weise löst Gott meine Lebensprobleme? Wenn wir mit einem Psychologen oder mit den Psychologen sprechen, dann werden sie uns sagen, dass es gefühlsmäßige, gesellschaftliche und geistliche Grundbedürfnisse des Menschen gibt. Es gibt letzten Endes vier Bereiche. Erstens, es geht um die Lösung des eigenen Persönlichkeitsproblems. Zweitens, es geht um die Entwicklung eines guten Gewissens. Drittens, es geht um die Entwicklung der Fähigkeit, den Mitmenschen zu lieben. Und viertens, es geht darum, dass wir uns mit dem eigenen Tod, der uns früher oder später im Leben begegnet, abfinden. Die Heilige Schrift ist das Buch, das uns einen liebenden Gott zeigt, der diese großen Lebensprobleme im Leben eines jeden Menschen lösen kann. kommen wir zu Punkt 1. In welcher Weise wird das eigene Persönlichkeitsproblem gelöst? Da gibt es zunächst einmal die großen Menschheitsfragen. Erstens, woher komme ich? Zweitens, wer bin ich? Drittens, wozu bin ich auf dieser Welt? Und viertens, wohin gehe ich? Die Bibel zeigt uns einen ganz persönlichen Gott, einen Gott der Liebe, der die Welt erschaffen hat und die Welt auch erhält. Er hat die Dinge nicht erschaffen, er hat uns nicht das Leben geschenkt und hat uns dann unserem eigenen Schicksal überlassen. Jeder Herzschlag, den wir heute Morgen auch hier erleben, ist ein Zeichen der sichtbaren Kraft Gottes, der erhaltenden Kraft Gottes. Lesen wir dazu die Aussage der Bibel in Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28, Neues Testament, Seite 180. Apostelgeschichte 17, Vers 27 und 28. Sie sollten Gott suchen, ob sie ihn etwa spüren und finden möchten, ihn, der doch nicht ferne ist einem jeden von uns. Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, wir sind ja sogar von seinem Geschlecht. Wir verdanken einmal unser Leben Gott und zum anderen jeder Herzschlag, jeder Augenblick unseres Lebens ist ein Zeichen der Wirksamkeit Gottes. Weiterhin wollen wir festhalten, der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Lebewesen. Der Mensch wurde zum Ebenbild Gottes erschaffen. Lesen wir dazu zwei Aussagen. Die eine im Psalm 8 auf Seite 647 im Alten Testament, Seite 647, Psalm 8, Vers 4 und 5. Wenn ich deinen Himmel schaue, das Werk deiner Hände, den Mond und die Sterne, die du befestigt hast, was ist dann der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Menschenkind, dass du seiner dich annimmst? Was ist der Mensch? Mir kam das einmal persönlich sehr stark zum Bewusstsein, was ist der Mensch, als ich im Flugzeug saß, zum ersten Mal in meinem Leben. Wir befanden uns auf dem Weg in die Vereinigten Staaten von Island aus. Wir flogen am frühen Morgen über Neufundland, die Sonne war gerade aufgegangen. Ich war noch nie in jenem Erdteil gewesen. Und nun konnte ich von einem wolkenlosen Himmel aus die Erde betrachten. Da konnte man Häuser erkennen, die Wälder, Seen und auch einzelne Straßen, ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Ich konnte sogar vom Flugzeug aus ein, zwei Autos erkennen, die sich unten auf der Straße bewegten. Es waren offenbar Menschen, die am frühen Morgen zur Arbeit fuhren. Nun, ich weiß nicht, wer in diesem Auto saß. Ich kenne niemanden von den Menschen, die dort irgendwo in den Häusern wohnen. Es sieht alles ganz anders aus, wenn man das von einer höheren Warte aus beobachtet, aber mir wurde bewusst, dass Gott alle Menschen kennt. Er weiß, wie die Menschen heißen, wo sie wohnen, welches ihre Lebensprobleme sind, wie alt sie sind, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Gott entgeht nichts. Und ob nun eine Fliege an der Wand krabbelt oder ob wir heute Morgen hier zuhören in diesem Gotteshaus, dass das Leben die Lebewesen und auch uns Menschen erfüllt, das verdanken wir Gott. Gott hat uns zu seinem Ebenbild erschaffen und das war eine ganz besondere, eine großartige Auszeichnung. Im ersten Buch Mose Kapitel 1 lesen wir Vers 26 und 27 auf Seite 2. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Dann sprach Gott, lasset uns Menschen machen, nach unserem Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über des Meeres Fische, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über alle Landtiere und über alle Kriechtiere am Boden. So schuf Gott den Menschen nach seinem Abbild. Nach Gottes Bild schuf er ihn, als Mann und Frau erschuf er sie. Der Mensch wurde auf einer anderen Ebene als alle anderen Lebewesen erschaffen. Wir wissen, dass die Lebewesen sich auf dieser Welt nach einem Gottesgesetz fortpflanzen. Die Bibel berichtet es in den Worten, jedes nach seiner Art. Katzen bekommen Katzen, Kamele bekommen Kamele, Maikäfer bekommen Maikäfer. Menschen schenken Menschen das Leben. Und der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Der Mensch hat ebenfalls Instinkte wie die Tiere, aber er hat auch Gefühle, er hat Sinne. Die Tiere haben auch Sinne. Vielleicht haben die Tiere auch Gefühle, wer weiß. Der Mensch hat einen Körper wie alle anderen Lebewesen. Der Mensch alleine besitzt Geisteskraft. Er ist ein Vernunftwesen. Er besitzt ein sittliches Empfinden. Und zwar das höchste sittliche Empfinden, das es auf dieser Welt gibt. Er besitzt die Fähigkeit, den Schöpfer zu lieben. Er kann den Schöpfer auch hassen. Der Mensch ist anders als alle anderen Lebewesen, weil er das Ebenbild Gottes ist. Und deshalb bekam er den Auftrag, über alle anderen Lebewesen zu herrschen. Der Mensch besitzt außerdem die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Er wurde von Gott mit der Entscheidungsfähigkeit erschaffen. Der Mensch wurde niedriger erschaffen als Gott. Der Mensch besaß keine ursprüngliche Unsterblichkeit. Gott hat ihn gewarnt. Hätte er Unsterblichkeit besessen, dann hätte er trotz des Ungehorsams niemals sterben können. Aber er wurde nun dem Todesgesetz unterworfen. Der Mensch besitzt keine unendlichen Gotteseigenschaften, wie sie nur Gott besitzt, zum Beispiel die Allmacht oder die Allwissenheit. Aber der Mensch besitzt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Gott hat ihm die Entscheidungsfähigkeit gegeben. Gott hat damit ein großes Risiko auf sich genommen, denn er musste damit rechnen, dass der Mensch sich auch gegen ihn entscheidet, dass der Mensch sich gegen seinen Schöpfer auflehnt. Das Geschöpf gegen den Schöpfer. Lesen wir auf Seite 4 ganz vorne in der Bibel, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 22 bis Vers 24. Es war hier, nachdem der Mensch Gott ungehorsam geworden war, da heißt es in Vers 22, dann sprach er, ja, der Mensch ist jetzt wie einer von uns geworden, da er Gutes und Böses erkennt. Nun geht es darum, dass er nicht noch seine Hand ausstrecke, sich am Baum des Lebens vergreife, davon esse und ewig lebe. So wies Gott der Herr ihn aus dem Garten Eden fort, dass er den Ackerboden bearbeite, von dem er genommen war. Ihr vertrieb den Menschen, ließ ihn östlich vom Garten Eden wohnen und stellte die Cherubim und die flammende Schwertklinge auf, den Weg zum Baum des Lebens zu behüten. Der Mensch hat festgestellt, was gut und böse ist. Der Mensch hatte die Entscheidungsfähigkeit. Er hat sie zu seinem eigenen Unglück angewandt. Und ich denke an die andere Aussage im 1. Buch Könige, Kapitel 18, Vers 21, auf Seite 393, 1. Könige 18, Vers 21. Elias trat vor dem ganzen Volk auf und rief, wie lange noch wollt ihr auf zwei Krücken hinken? Ist der Herr der Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber der Baal, so folgt diesem. Das Volk erwiderte darauf nichts. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Hier hat der Prophet Gottes, der Mann Gottes, die damaligen Menschen vor eine Entscheidung gestellt. Ihr müsst euch entscheiden, ihr könnt keinen goldenen Mittelweg gehen, euer Leben lang. Entweder müsst ihr euch auf die Seite Gottes stellen oder auf die Seite der falschen Propheten, der falschen Priester. Gott schenkt allen Lebewesen Lebensnotwendigkeiten, Nahrung, Wasser. Gott erwartet von den niederen Lebewesen, dass sie gebrauchen, was Gott ihnen gegeben hat. Und wir beobachten das, ob es nun ein Schaf ist oder ein Pferd. Sie nehmen das Futter auf, sie trinken Wasser, sie kommen ihrer Lebensbestimmung nach. Gott hat sie zu einem bestimmten Zweck erschaffen. Aber Gott erwartet von uns Menschen weit mehr. Gott erwartet nicht nur, dass wir den Lebensnotwendigkeiten nachkommen und rein irdisch ausgerichtet sind. Gott erwartet von den Menschen Liebe, und zwar Gegenliebe. Im Neuen Testament wird es in Matthäus 22 von Jesus zum Ausdruck gebracht, Seite 33, Matthäus 22, Vers 37. Und das ist ein Wort, das an Menschen gerichtet ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Dieses Ansinnen wird an keine Tiere gerichtet. Gott erwartet vom Menschen, dass er ihn liebt. Gott erwartet nicht nur Gehorsam, so wie Sklaven meinetwegen ihrem Meister gegenüber gehorsam sind. Gott erwartet von uns, dass wir ihn so lieben, wie ein Sohn seinen Vater liebt. Diese Liebe soll die Antwort sein auf die Liebe Gottes. Da meinte jemand, wie kann ich Gott lieben, wenn er mir so viel Leid schickt? Wie kann ich ihn lieben, wenn es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt gibt? Nun, diese Fragestellung ist nicht ganz korrekt, denn wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Gott nicht der Urheber des Leides und des Kummers auf dieser Welt ist und der Unglücke. Er lässt sie zu, aber er ist nicht der Urheber. Der Urheber ist der Gegenspieler Gottes. Und Gott selbst wird uns die Zusammenhänge einmal genau erklären, wenn wir bei ihm sein dürfen. Trotz allem, was uns im Leben begegnet, liebt er uns. Wenn uns weiterhin bewusst ist, dass Gott der Eigentümer ist, dann gewinnt alles eine ganz neue Dimension. Wir bekommen ein neues Verhältnis. Ein Eigentümer kann jederzeit über sein Eigentum bestimmen. Wenn Gott der Eigentümer ist und ihm alles gehört, was ich besitze, dann kann es durchaus sein, dass ich im Leben meinen gesamten Besitz verliere. Dann kann es sein, dass ich sogar aus meiner Heimat vertrieben werde und den Rest meines Lebens in einem fernen Land leben muss. Wenn Gott der Eigentümer ist und wenn er das mit mir vorgesehen hat, dann ist das der Weg Gottes mit mir. Dann habe ich dafür keine Verantwortung. Dann muss ich das Gott überlassen. Und er wird mich einen bestimmten Weg führen, auch wenn ich ihn im Augenblick unter Umständen gar nicht verstehen kann. Ich denke in diesem Zusammenhang an einen Farmer, der ein fleißiger Mann war und der es durch seinen Fleiß zu viel gebracht hat. Sparsam. Er war sehr tüchtig, aber eines Tages begriff er ein Gottesprinzip, von dem er vorher keine große Ahnung hatte. Er begriff, dass ihm letzten Endes auf dieser Welt gar nichts gehört, dass Gott der Eigentümer ist. Auch wenn er noch so viel arbeitet und noch so tüchtig ist, die Farm gehört ihm letzten Endes gar nicht. Sie ist Gottes Eigentum, denn wenn er stirbt, kann er nicht eine Ackerkrume von dieser Farm mitnehmen. Und selbst wenn er sie mitnehmen würde ins Grab, würde ihm das nichts nützen. Und als ihm das zum Bewusstsein gekommen war, da traf dieser Farmer eine Entscheidung. Er sagte, ich bin jetzt nur noch der Verwalter von Gottes Eigentum. Herr Jesus, ich will dir alles übergeben und will dich wissen lassen, ich anerkenne das, dass du der Eigentümer bist. Ich bitte dich, hilf mir, dass ich ein guter Verwalter deines Eigentums bin. Er hat es dann auch den Nachbarn erzählt. Er hat gesagt, ich habe einen neuen Eigentümer für meine Farm. Was? Du hast die Farm verkauft? Hättest du uns doch das wissen lassen. Wir hätten dir gerne ein Stück Land abgekauft. Wie heißt denn dein neuer Eigentümer? Denn der Farmer hatte behauptet, ich bin jetzt nur noch der Verwalter. Ja, das kann ich euch sagen, wie der neue Eigentümer heißt. Ich habe meine Farm nicht verkauft, ich habe sie nur dem neuen Eigentümer übereignet, dem sie schon immer gehört hat. Das ist kein anderer als Gott. Die Bauern schüttelten den Kopf, sie sagten, der Mann scheint verrückt zu sein. Wir dachten, er hat die Farm verkauft. Jetzt spricht er davon, dass Gott der Eigentümer ist. Und sie haben ihn nun noch schärfer beobachtet. Wie wird's nun gehen, wenn Gott der Eigentümer dieser Farm ist? Nach einigen Jahren, nach denen alles gut gegangen war, kam plötzlich eine Ungezieferplage. Heuschrecken kamen. Die Heuschrecken haben alles aufgefressen. Die Heuschrecken haben sogar das aufgefressen, was aus dieser Farm gewachsen ist. Die Farm, von der der Farmer behauptet hatte, Gott ist der Eigentümer. Als die Bauern dann festgestellt haben, dem seine Farm ist ja genauso abgefressen worden wie unsere Grundstücke. Was nutzt es dann, dass da Gott der Eigentümer ist? Dann sind sie hingegangen und haben ihn ausgelacht. Du hast einen armseligen Eigentümer. Bei dir ist ja auch alles abgefressen. Was hat es jetzt genutzt? Dieser Mann hat eine sehr bemerkenswerte Antwort gegeben. Dieser Farmer hatte begriffen, was es heißt, wenn Gott der Eigentümer ist. Er hat den Nachbarn gesagt, den Bauern, wisst ihr, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Meine Farm ist das Eigentum Gottes. Wenn es dem Eigentümer gefällt, dass Ungeziefer sein Eigentum abfressen, dann ist das seine Sache. Damit habe ich nichts zu tun. Dafür trägt Gott allein die Verantwortung. Wenn es ihm so gefallen hat, dass da alles abgefressen wird, dann ist das seine Sache. Ihr werdet mir weiterhelfen. Ich habe alles gut verwaltet, so gut es ging. Das ist ein Lebensprinzip zu begreifen, dass Gott der Eigentümer ist und dass ich nur sein Verwalter bin. Die Liebe Gottes begegnet uns überall. Wir werden manches nicht begreifen können, aber letzten Endes trägt Gott die Verantwortung. Die Liebe Gottes begegnet uns bei jedem Herzschlag, beim Sonnenschein, auch im Regen, denn er lässt die Sonne scheinen, selbst für die Ungläubigen, und er lässt es regnen für die Ungläubigen. Aber die Liebe Gottes begegnet uns in der Natur nicht in dieser sichtbaren Weise. Kein noch so schöner Wald kann mir Kenntnis davon vermitteln, dass es einen Gott gibt, der mir Sündenschuld vergibt, der mir Sündenschuld abnimmt, der mir Herzensfrieden schenkt, der mich von Bitterkeit und Groll und Angst befreien kann oder was immer mein Lebensproblem ist. Das Hilfsangebot Gottes, das sind keine leeren Worte, keine Theorien. Er hilft in einer ganz praktischen Art und Weise. Ich denke an jene gläubige Frau, die wir aufgesucht haben. Sie hat sich bedankt, dass wir sie besucht haben. Sie steckte voller Bitterkeit. Es war ihr Unrecht getan worden. Sie fühlte sich unschuldig. Und dann lasen wir für Unschuldige den schwersten Text, den es in der Bibel gibt. Ich habe keinen schwereren Text entdeckt. In Matthäus 5, Vers 23 und 24 auf Seite 7. Matthäus 5, Vers 23 und 24. Wenn du daher deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Fragte diese gläubige Frau, eine Glaubensschwester war es, bist du bereit, das zu tun, was in diesem Text steht? Selbstverständlich. Wenn die kommen, die mir so viel Herzeleid zugefügt haben, dann vergebe ich ihnen. Nur die sind bis zum heutigen Tag noch nicht gekommen. Schwester, davon ist hier nicht die Rede. Doch, ich habe schon begriffen. Ich bin zur Vergebung bereit, wenn sie kommen. Aber die kommen nicht. Ich sagte, Schwester, davon ist hier gar nicht die Rede. Lies doch den Text noch einmal. Und so las sie, wenn du daher deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Schwester, bist du unschuldig? Vollständig unschuldig. Weißt du, was der Text sagt? Wenn du unschuldig bist, erwartet Gott von dir, dass du in der Versöhnung den Anfang machst. Sie griff sich an den Kopf und sagte, meint ihr das im Ernst? Das habe ich noch nie gehört, dass Unschuldige in der Versöhnung den Anfang machen sollen. Das widerspricht jeder Logik. Ich bin unschuldig, die Schuldigen müssen anfangen. Und ich kann gut verstehen, warum Jesus erwartet, dass die Unschuldigen in der Versöhnung den Anfang machen. Ich habe festgestellt, auf dieser Welt gibt es nur unschuldige Menschen. In einer Ehe. Die Frau fühlt sich unschuldig und der Mann auch. Und doch gibt es die Unstimmigkeiten. Die Kinder sind unschuldig. Die Eltern sind unschuldig. In einer Gemeinde gibt es nur Unschuldige und doch kann es Unstimmigkeiten geben. Ich bin noch keinem Schuldigen begegnet. Jeder sagt, ich habe so gut gemeint, mir ist das Wort umgedreht worden. Es ist alles ein Missverständnis. Ich war bereit, aber ich habe festgestellt, die anderen haben immer Schuld. Und komme ich zu den anderen, dann sind die plötzlich unschuldig und der hat Schuld. Und komme ich wieder zurück, dann sagt er, nein, ich bin unschuldig, der hat Schuld. Keiner ist schuldig. Es gibt nur Unschuldige. Und weil Jesus das weiß, dass wir alle unschuldig sind, deswegen erwartet er, wenn die Versöhnung überhaupt zustande kommen kann, dann muss sie bei den Unschuldigen beginnen. Denn alle sind sie unschuldig. Und wenn die Unschuldigen nicht anfangen, kommt es überhaupt nie zur Versöhnung. Und diese Glaubensschwester sagte einen klassischen Satz. Sie war ganz ehrlich. Sie sagte, damit ihr es wisst, in dieser Angelegenheit kann ich mich nicht aussöhnen aufgrund dessen, was geschehen ist. Und ich will mich nicht aussöhnen. Was macht man da jetzt, wenn jemand noch sagt, ich will nicht? Ich hatte solch einen Ausspruch bis dahin noch nie gehört von einem gläubigen Menschen, der direkt gesagt hat, in dem Fall will ich das gar nicht. Aber der Geist Gottes hat weitergeholfen. Mir fiel ein Bibelwort ein. Philipper 4, Vers 13. Dieses Bibelwort fiel mir ein. Ich habe nicht lange diskutiert. Beim Diskutieren ändern sich die Dinge nicht. Hinterher ist jeder seiner Meinung mehr gewiss als vorher. Seite 263, Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich stärkt. Ich fragte die Schwester ganz einfach, traust du das Jesus zu, was hier steht, alles vermag ich in dem, der mich stärkt, das traue ich ihm zu. Schwester, wollen wir uns niederknien und wollen wir Jesus bitten, dass er das wahr macht in unserem Leben? Darf ich dir dieses Gebet vorbeten? Und zu meiner großen Verwunderung war die Schwester zu diesem Gebet bereit. Es war kein langes Gebet. Herr Jesus, du kennst meine Herzensverfassung. Ich habe in deinem Wort gelesen, ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Ich glaube, dass das Wahrheit ist. Ich bitte dich, lass das auch in meinem Leben Wirklichkeit werden. Und ich danke dir, dass du mir jetzt geholfen hast. Amen. Als ich dann noch extra gebetet hatte und wir von dem Gebet aufstanden, sagte die Schwester, und darüber war ich jetzt sehr erstaunt. In diesem Augenblick ist in meinem Herzen eine große Veränderung vor sich gegangen. Ich bin bereit, mich auszusöhnen. Ich habe nur nicht die Kraft dazu. Das hat sich wirklich bewahrheitet, was da in der Bibel steht. Ich vermag alles in dem, der mich stärkt. Da hat der Geist Gottes den Willen einer Person geändert. Das vermag kein Mensch. Sie sagt, jetzt bin ich bereit zur Aussöhnung. Ich habe nur keine Kraft dazu. Aber selbst in solch einer Situation gibt uns das Wort Gottes Hilfe. Wir haben den Text aufgeschlagen im Alten Testament, Jesaja 55. Da steht eine wunderbare Redewendung, Vers 7. Seite 917 im Alten Testament. Der Gottlose lasse von seinem Weg, der Boshafte von seinen Gedanken, er kehre um zum Herrn, dass er sich sein erbarme und zu unserem Gott, denn viel Verzeihung gewährt er. Schwester, glaubst du, dass Gott einen großen Vergebungsschatz besitzt? Natürlich, er hat mir schon so viel vergeben. Glaubst du, dass der Vergebungsschatz Jesus so groß ist, dass er dir jetzt so viel Vergebungskraft schenken kann, dass du dich mit den Menschen, mit denen du im Unfrieden lebst, aussöhnen kannst? Ich glaub's. Wollen wir Jesus bitten, dass er dir diese Vergebungskraft schenkt, gleich jetzt? Die Schwester war bereit und so haben wir uns erneut niedergekniet und haben Jesus gebeten, dass er Vergebungskraft schenkt. Wir haben ihm gesagt, wir glauben, Herr Jesus, dass du der Einzige bist, der hier die Vergebungskraft schenken kann. Tu's und wir danken dir, dass du geholfen hast. Nach dem Gebet sagte die Schwester, für mich ist die Angelegenheit erledigt. Ich kann mich jetzt aussöhnen und so schnell das möglich ist, werde ich das tun. Sie bat uns dann auch noch mit ihrem Mann zu sprechen, der auf der Arbeit war. Sie sagte, wenn ihr einen Augenblick Zeit habt, genauer gesagt, wenn ihr 20 Minuten warten könnt und dann noch etwas Zeit habt für meinen Mann, sprecht mit meinem Mann. Bei meinem Mann ist es viel schlimmer mit der Bitterkeit und der Unversöhnlichkeit als bei mir. Der Mann kam. Er steckte auch voller Bitterkeit. Wir fragten ihn, ob er als Unschuldiger in der Versöhnung den Anfang machen kann. Das habe ich noch nie gehört, dass Unschuldige den Anfang machen. Wenn die kommen, denen vergebe ich. Aber die kommen ja nicht. Und es wird keiner kommen. Es gibt nur Unschuldige. Deswegen müssen die Unschuldigen anfangen. Nach einem längeren Gespräch sagte er zu seiner Frau, Liebling, du schweigst in dieser Angelegenheit. Willst du das nicht bestätigen, was ich hier sage? Seine Frau sagte, ich habe dazu nichts mehr zu sagen. Das begreife ich nicht. Du hast dich in der Sache immer mehr aufgeregt als ich. Wie kannst du sagen, ich habe dazu nichts mehr zu sagen? Sie sagte, ich habe vorhin gebetet. Der Herr Jesus hat in meinem Herzen eine große Veränderung bewirkt. Ich habe nur einen Wunsch. Bete auch und lass es geschehen. Ich will dir noch eins sagen. Ich bin zur Versöhnung bereit. Ich habe auch gebetet, dass ich vergeben kann und dass ich vergessen kann und dass ich frei werde von Bitterkeit und unguten Gefühlen. Ich bin von allem frei geworden. Willst du diesen Weg nicht auch gehen? Gottes Liebe begegnet uns. Die Natur sagt uns nichts davon, dass es einen Gott gibt, der uns Vergebungskraft schenken kann. Wir müssen diesen Gott persönlich kennenlernen. Und das Leben, das uns anbietet, ist wirklich ein Leben in überreicher Fülle, nach der Aussage in Johannes 10, Vers 10. Gott erschuf den Menschen dazu, dass wir ein ganz persönliches Verhältnis mit Gott haben sollen. Eine voll entwickelte Persönlichkeit kann ohne Gott nicht erreicht werden. Wir kennen heute die drei Schlagworte, Gott ist tot. Das bedeutet nichts anderes, Gott ist überflüssig. Wir kommen ohne ihn aus. Wenn das der Fall ist, dann muss sich der Mensch, der ein unstillbares Verlangen hat nach etwas Besserem, nach einem Ersatz umschauen. Der Ersatz heißt Rauschgift, Alkohol. Für andere ist der Ersatz Arbeit. In dem Ort, in dem ich wohne, steht auf dem Friedhof ein Grabstein. Diesem Grabstein der Name des Verstorbenen und unten drunter der Satz, die Arbeit war sein Lebensinhalt. Ist die Arbeit wirklich der letzte Lebensinhalt? Ich denke, Pferde sind zum Arbeiten erschaffen worden als Arbeitstiere. Sollen wir nur Arbeitstiere sein? Andere suchen den Ersatz, indem sie viele Frauenabenteuer eingehen oder umgekehrt. Irgendwie muss der Mensch seine Sehnsucht stillen, die er hat. Der Mensch nimmt unter den erschaffenen Lebewesen die höchste Stellung ein. Vorrecht und Verantwortung gehören zusammen. Nur wenn wir in bewusster Gemeinschaft mit Gott leben, erfüllen wir die Absicht, die Gott mit unserer Erschaffung hatte. In dieser Weise wird unser Persönlichkeitsproblem gelöst. Zweitens, wie kann man ein gutes Gewissen entwickeln? Das Gewissen können wir mit einer Sonnenuhr vergleichen. Die Sonnenuhr zeigt die Zeit nach dem jeweiligen Sonnenstand. Die Sonnenuhr richtet sich nicht nach Sommers- und Winterszeit, sie ist unbestechlich. Sie zeigt genau die Zeit nach dem Sonnenstand an. Ich könnte jetzt die Frage stellen, nach welcher Sonne richtet sich unser Leben? Ich denke, das Gewissen ist nichts anderes als die eingebaute Gottesstimme in mein Leben. Es gibt bestimmte Rundfunkempfänger, die eine bestimmte Sendertaste eingebaut haben, einen feststehenden Sender. Und wenn man die Taste drückt, dann hört man immer diesen einen Sender und keinen anderen Sender. So ist das Gewissen, die eingebaute Gottesstimme in unserem Leben. Selbstverständlich, man kann das Gewissen totschlagen und zum Schweigen bringen. Das kann unter Umständen sehr schnell geschehen. So wie jener Bauer mit seinem Hund verfuhr, der Hund bellte nachts lange und laut, der Bauer ging des Öfteren hinaus, wollte den Hund beschwichtigen, er war todmüde, wollte schlafen und er ärgerte sich über seinen Hund, der da ständig bellte. Schließlich geriet er derart in Wut und Zorn, dass er einen Stock nahm und den Hund erschlug. Endlich hatte er Frieden, er konnte gut schlafen und er schlief auch gut. Nur am nächsten Morgen musste er feststellen, dass man eingebrochen hatte. Der Hund hatte die Einbrecher gehört oder gerochen. Er hat auf jeden Fall eine Wahrnehmung gehabt, wollte den Bauern warnen. Aber er hat nun seinen Hund erschlagen. Und jetzt musste er für den Schaden aufkommen. So gibt es Menschen, die die Stimme ihres Gewissens zum Schweigen bringen. Ich denke an einen Gottesmann, Henoch. Er hörte auf Gottes Stimme. Er führt ein göttliches Leben in Übereinstimmung mit seinem Schöpfer. Es muss ein wunderbares, herrliches Leben gewesen sein. Lesen wir das im 1. Buch Mose, Kapitel 5, auf Seite 6, Vers 22 und 24. 1. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 22. Henoch wandelte mit Gott. Er lebte nach Methuselachs Geburt noch 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Vers 24, Henoch wandelte mit Gott. Und dann war er nicht mehr, denn Gott hatte ihn entrückt. Diese schlichte Redewendung, er wandelte mit Gott. Wir können auch ohne Gott wandeln. Aber hier lebt ein Mann 300 Jahre lang ein göttliches Leben. Es muss ein segensreiches Leben gewesen sein. Es gibt den Beweggrund der Furcht, um Gott gehorsam zu sein. Ich habe mir in diesen Tagen Gedanken darüber gemacht, warum ich nun die Verkehrsgesetze beachte. Ich bin zu einer sehr interessanten Feststellung gekommen. Es gibt Polizisten, es gibt sogar automatische Ampelüberwachungen durch Fernsehanlagen. Und wenn man dann bei Rot über die Kreuzung fährt oder im letzten Augenblick, dann wird man geknipst, ganz automatisch und bekommt einen Strafzettel. Das hat sich ein wenig herumgesprochen. Und ich bin so froh, ich denke, ich habe im Jahr 1966 die letzten 2 Mark als Strafzettel bezahlt, weil ich zu schnell gefahren war. Warum fahre ich nicht schnell in der Ortschaft? Warum beachte ich die Verkehrsgesetze? Ich bin ganz ehrlich, Angst vor der Polizei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Angst vor der Polizei, Angst, ich müsste Geld für einen Strafzettel bezahlen oder ich bekomme Punkte, in der Verkehrssünderkartei in Flensburg. Ich habe mir weiter Gedanken gemacht und habe mich gefragt, wie würde das aussehen, wenn ich aus einem ganz anderen Beweggrund die Verkehrsgesetze beachten würde. Nicht aus Angst vor der Polizei, sondern aus Liebe zu meinen Mitmenschen. In dem Gedanken, ich sollte vernünftig fahren, um keinen Menschen in Gefahr zu bringen, um Menschenleben zu schonen, um ihr Leben zu schonen und mein Leben zu schonen. Das hat etwas mit Liebe zu tun. Ich denke, das ist ein ganz anderer Beweggrund. Und sicherlich wäre die Polizei nahezu arbeitslos, wenn jeder diesen Beweggrund hätte. Es kommt auf die Beweggründe an. Wir können Gott aus Liebe gehorsam sein oder ganz einfach aus Angst vor der Bestrafung. Man erhält ein gutes Gewissen nicht durch Selbstgerechtigkeit, sondern durch die Gerechtigkeit Gottes. Man kann Gott keine Rechnung der eigenen guten Taten vorlegen. Mein gutes Gewissen heißt Jesus Christus. Ich kenne kein besseres Gewissen. Er hat buchstäblich ein vollkommenes Leben gelebt. Er ist mir ein Vorbild, er war ohne Sünde. Er hat aus Liebe zu mir den Preis für meine Sünde bezahlt. Er macht mir das Angebot der Sündenvergebung, der Sündenreinigung. Er schenkt mir eine neue Denkweise. Der Heilige Geist schenkt mir Kraft und Freude, Gott gehorsam zu sein. Wir sollten das lesen in Hesekiel 36. Das alles ist eine lohnende Sache. Aber wir begreifen, hinter all dem steht bei Gott die Liebe. Hesekiel Kapitel 36, Seite 749. Nein, Entschuldigung, Seite 1049. Hesekiel 36. Vers 26 und 27, Seite 1049. Ich gebe euch ein neues Herz und lege neuen Geist in eure Brust. Ich entferne das Herz aus Stein aus eurem Leib und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Meinen Geist lege ich in eure Brust und bewirke, dass ihr nach meinen Satzungen wandelt, meine Gesetze beobachtet und erfüllt. Wir könnten es nicht, wenn der Heilige Geist uns nicht die Freudigkeit ins Herz legen würde. Noch mehr, er schenkt uns nicht nur Freudigkeit, der Heilige Geist schenkt uns die Gottesliebe. Das ist praktisch der unsichtbare Magnet in unserem Leben, der uns ganz automatisch zu Gott hinzieht. Dazu die Aussage im Neuen Testament, Römer 5, Vers 5, Seite 202. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Ich denke an jene Dame, die ihren verkehrten Lebensphilosophien den Abschied gab. Sie hatte Jesus kennengelernt. Sie hat die Wahrheit gefunden. Sie hat Jesus erlebt. Sie hatte den Erfahrungsbeweis. Sie ließ sich befreien von Charakterschwächen. Und sie sagte, ich liebe Jesus über alles. Ich habe begriffen, was er für mich getan hat. Sie hat sich ihr Herz füllen lassen durch den Heiligen Geist mit der Liebe Gottes. Mein gutes Gewissen heißt Jesus Christus. Und ich habe festgestellt, wenn Jesus Christus durch den Heiligen Geist in meinem Leben wohnt, dann kann ich ein gutes Gewissen haben. Und ich habe weiterhin festgestellt, die Menschen, die sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigen und Jesus nachfolgen, sind die Menschen, die das schärfste und feinste Gewissen haben. Die sofort wissen, ob eine Sache nicht richtig ist. Schon allein die Fragestellung, darf ich das tun, ist es erlaubt, ist etwas dabei, zeigt, dass es nicht ganz in Ordnung sein kann. Denn wenn es erlaubt ist, dann brauche ich solch eine Frage gar nicht stellen. Kommen wir zu Punkt 3. Es geht um die Entwicklung und die Fähigkeit, den Mitmenschen zu lieben. Das ist es, was uns große Probleme im Leben gibt. Wir wissen, Liebe erzeugt Gegenliebe. Ist es nicht so, dass Gott uns zuerst geliebt hat? Die Aussage dazu auf Seite 316, Neues Testament, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuvor geliebt hat. Das wird hier so in aller Selbstverständlichkeit gesagt. Die Liebe Gottes ist sichtbar geworden. Das ist kein abstrakter Begriff. Wir können uns unter der Liebe Gottes etwas ganz Bestimmtes vorstellen. Die Heilige Schrift berichtet ganz ausführlich davon. Die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu. Sein Tod am Kreuz, die sichtbare Liebe Gottes. Die Liebe hat bei Gott ihren Anfang. In 1. Johannes 4, Vers 8 zum Beispiel. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich kann die Liebe Gottes eigentlich nur mit Menschenliebe, mit Elternliebe vergleichen. Ich bin mir heute dessen bewusst, dass meine Eltern mich lieben. Ich bin mir sogar dessen bewusst, dass sie mich geliebt haben, ehe ich davon Kenntnis erhalten habe, dass sie mich lieben. Ehe ich das mit meinem Verstand begreifen konnte. Wir wissen, dass Kinder das sofort spüren, ob wir sie lieben oder ob wir sie nur dulden. Ob wir sie lieben oder ob wir sie nur ertragen und aushalten. Es ist ein Unterschied, ob Menschen sich lieben oder ob sie sich ertragen. Viele Arbeitnehmer ertragen ihren Arbeitgeber. Viele Arbeitgeber ertragen ihre Arbeitnehmer. Aber wenn es da ein Liebesverhältnis gibt, dann ist das eine ganz andere Grundlage. Gott hat mich zuerst geliebt. Liebe erzeugt Gegenliebe. Wenn mir das bewusst wird, was Jesus für mich getan hat, dann entsteht in meinem Herzen Gottesliebe. Die Gottesliebe ist der einzige entscheidende Beweggrund. Ich denke an den Bericht jenes Missionars, der damals in Afrika seinen Dienst tat, Missionar der Adventmission, in dem Gebiet, in dem es die Mau-Mau-Aufstände gab. Vielleicht erinnern wir uns an dieses Stichwort. Es floss damals auf beiden Seiten viel Blut. Eines Tages lernte dieser Missionar einen Eingeborenen kennen, der sich im weiteren Verlauf als ein Mau-Mau-Häuptling zu erkennen gab. Es war überhaupt ein Wunder, dass dieser Mann sagte, wer er war. Der Missionar sagte sich, ich weiß nicht, ob ich diesen Mann überhaupt noch einmal in meinem Leben zu Gesicht bekomme. Ich weiß nicht, welches Gespräch du mit diesem Mau-Mau-Häuptling geführt hättest über Politik, ob es richtig ist, hier Aufstände und Revolution anzuzetteln oder über das Wetter oder ob wir uns ganz einfach höflich nach seiner Familie erkundigt hätten oder sonst irgendetwas. Der Missionar entschloss sich, von der Hauptsache zu reden. Er erzählte ihm von der Liebe Gottes. Liebe Gottes, was ist das? Nun, die Liebe Gottes gibt es in Person. Was ist das für eine Person? Und der Missionar erzählte die Geschichte von Jesus Christus. Er erzählte, dass Jesus Christus kein Revolutionär war, dass er niemanden umgebracht hat, dass er viel Gutes getan hat, dass er die Menschen geliebt hat, dass er ihnen geholfen hat, Kranke geheilt hat, dass er Menschen getröstet hat, dass er den Einsamen beistand, den Witwen half. Er erzählte davon, dass Jesus Christus unschuldig verurteilt wurde und dann große Qualen und Schmerzen erlitt, bis er schließlich am Kreuz verstarb. Als der Mau-Mau-Häuptling sich verabschiedete, sagte er, ich bin morgen wieder in der Gegend. Ich habe so etwas noch nie gehört. Von diesem Mann musst du mir morgen wieder erzählen. Am nächsten Tag kam der Häuptling und der Missionar erzählte ein zweites Mal von Jesus. Der Häuptling stellte viele Fragen. Er sagte, das begreife ich nicht. Der Missionar sagte, schau, ich weiß nicht, was du alles in deinem Leben getan hast. Ganz egal, Jesus liebt dich. Wie soll er mich lieben mit meiner Vergangenheit? Nun, er liebt dich. Er hat es unter Beweis gestellt. Er ist damals am Kreuz für dich gestorben, hat sein Blut vergossen. Und wenn du willst, kannst du deine gesamte Vergangenheit zu Jesus bringen. Er streicht sie und du kannst einen neuen Anfang machen. Der Mau-Mau-Häuptling war so bewegt, dass er sagte, ich muss morgen noch einmal kommen. So kam er das dritte Mal und er stellte weitere Fragen. Er sagte, das begreife ich nicht. Ein Unschuldiger ist für mich gestorben. Und so erzählte der Missionar zum dritten Mal, die Geschichte von Jesus Christus, der für unschuldige Menschen, das heißt für schuldige Menschen als Unschuldiger gestorben ist. Der Häuptling fing zu weinen an und sagte, ich habe das doch gar nicht verdient. Wenn das so ist, dann kann ich nicht anders, aber diesen Jesus Christus muss ich lieben. Ich habe das nicht verdient. Ich liebe ihn. Einige Tage später wurde der Mau Mau Häuptling verhaftet. Seine letzten Worte beim Missionar vorher, als er sich verabschiedet hatte, waren, ich liebe diesen Jesus Christus, weil er für mich gestorben ist. Dieser Häuptling wurde zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Missionar konnte keine Verbindung mit ihm aufnehmen. Es war ihm nicht gestattet. Er wusste, dass nur die wenigsten eine dreijährige Gefängnisstrafe überleben. So betete er jeden Tag für den Häuptling. Er wusste nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist. Nach über 3 Jahren stand ein Mann, ein Farbiger, vor der Tür des Missionars. Er sagte, hier bin ich wieder. Wer bist du? Kennst du mich nicht mehr? Man konnte diesen Mann nicht mehr erkennen. Er hatte sich vollständig verändert. Er hatte keinen guten Gefängnisaufenthalt. Er sagte, ich bin der Mau Mau Häuptling. Ich war 3 Jahre im Gefängnis. Es war fast die Hölle. Der erste Gedanke, den der Missionar hatte, was wird aus diesem Mann geworden sein? Ist er noch Christ? Der Häuptling sagte, ich habe Christen im Gefängnis kennengelernt. Nicht die, die im Gefängnis waren, sondern meine Gefängniswärter, die Aufseher, die Gefängnisdirektoren. Das waren keine Christen. Sie waren keine Christen, sie haben wahrscheinlich nie begriffen, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich habe begriffen, dass er für mich gestorben ist. Ich liebe diesen Jesus heute noch. Ich habe ihm die Treue gehalten und will ihm die Treue halten bis an mein Lebensende. Das, was du mir damals erzählt hast, muss alles wahr sein. Die Liebe hat mich am Leben erhalten. Sonst hätte ich es nicht überstanden. Das muss die Wahrheit sein. Jetzt musst du mir den Rest auch noch erzählen. Eine Woche später wurde der Mau Mau Häuptling getauft. Was war sein Beweggrund? Sein Beweggrund war nicht der Gedanke, ich werde einmal belohnt oder wenn ich Christ bin, dann entgehe ich der Bestrafung. Sein Beweggrund war die Liebe. Ist das auch der Beweggrund in deinem Leben, in der Nachfolge Jesu? Kommen wir jetzt zu Punkt 4. Es geht darum, bei der Lösung unserer Lebensprobleme, die nur Gott lösen kann, wir müssen uns mit unserem Tod abfinden. Von Hans Albers, dem bekannten deutschen Filmschauspieler, der vor vielen Jahren schon verstorben ist, wird berichtet, dass man in seiner Gegenwart niemals über das Stichwort Tod sprechen durfte, weil dieser Mann Angst hatte vor dem Sterben. Aber er musste auch sterben, obwohl er ein berühmter Filmschauspieler war. Die Heilige Schrift berichtet uns von Gottesmännern, wie sie Abschied genommen haben von diesem Leben. Für mich ist zum Beispiel interessant, was von Mose berichtet wird. Es gibt in der Bibel 5 Bücher von Mose. Das 5. Buch Mose beschreibt aus dem Leben dieses Mannes, der sehr vieles erlebt hat, der ein Diener Gottes war, nur 2 Monate seiner Lebenszeit. Welche 2 Monate? 30 Tage vor seinem Tod und 30 Tage nach seinem Tod. Offenbar ist bei Gott der Lebensabschluss, die Todesstunde, ein sehr wichtiges Ereignis. Ein ganzes Buch ist 60 Tagen einer langen Lebenszeit dieses Gottesmannes gewidmet. Es beschreibt alle Einzelheiten. Wir lesen von Mose zum Beispiel, dass er keine Anklage erhoben hat an seinem Lebensende. Er hat Gott keinen Vorwurf gemacht. Lieber Gott, wie kannst du das zulassen, dass ich wegen einem einmaligen Ungehorsam nicht in das gelobte Land einziehen darf. Mose hat seinen Gott geliebt. Er hat alles in die Hände Gottes gelegt. Gott hat ihm gesagt, sprich mit mir nicht mehr über diese Angelegenheit. Mose hätte nun bitter enttäuscht sein können. Er wusste nicht, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird, nachdem er verstorben war, und dass er ihn aufnehmen wird in den Himmel. Wie hätte er sonst auf dem Verklärungsberg erscheinen dürfen? Die Schrift berichtet von dieser Auferstehung. Da hat sich ein Mann bewusst auf seinen Tod vorbereitet. Ich denke an Daniel. Er war in der Gefangenschaft in Babylon. Im Alter konnte er nicht mit seinem Volk zurückkehren. Er erhielt von Gott Trost und Zuspruch vor seinem Tod. Und es wurde diesem Gottesmann verheißen, du wirst ewiges Leben am Ende der Zeiten erhalten. Ich denke an Paulus, der sogar ein ganzes Kapitel im Neuen Testament in Korinther der Verkündigung der Auferstehungstatsache gewidmet hat, der Auferstehung von den Toten. Christus ist derjenige, der den Tod besiegt hat. Sein Sieg ist unsere Hoffnung und Gewissheit. Die Aussage in 1. Johannes 5, Vers 12, Seite 317, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Muss ich noch solche Angst haben vor dem Sterben? Sicherlich, der Tod ist etwas Unnatürliches. Aber wenn ich mir bewusst bin, dass ich mein Leben Jesus übergeben habe und dass Jesus mein Leben ist, dann darf ich wissen, dass ich aus der Hand dessen, der mich erschaffen hat, einmal ewiges Leben erhalte am Tag der Auferstehung. Jesus Christus ist derjenige, der auch das Todesproblem in meinem Leben löst. Die Heilige Schrift gibt uns alleine die befriedigende Antwort auf die Lebensprobleme des Menschen. Erstens, Gottes Liebe hat uns Menschen zum Ebenbild Gottes erschaffen. Wir sind auf Gott hin erschaffen. Zweitens, Gottes Liebe prägt unseren Geist und Verstand, schenkt Kraft und Freude zum Gehorsam und vermittelt uns ein gutes Gewissen. Und mein gutes Gewissen heißt Jesus Christus. Drittens, Gottes Liebe hat uns zuerst geliebt. Der Opfertod Jesu ist der Beweis dafür. Seine Liebe erzeugt in uns Gegenliebe, wenn wir uns nicht dagegen wehren. Diese Liebe wird dann andererseits wieder in der Liebe zu den Mitmenschen sichtbar. Es wird dann unser Bedürfnis sein, unsere Mitmenschen zu lieben, nicht mit menschlicher Liebe, sondern mit der Liebe Gottes. Viertens, Gottes Liebe befreit uns von der Todesangst. Sie gibt Gewissheit durch die Wiedergeburt, dass uns die Schöpferkraft Gottes einmal zu ewigem Leben auferstehen lässt. Jesus Christus hat uns nicht nur das Leben gegeben als Ebenbild Gottes. Jesus Christus gibt uns auch ein gutes Gewissen. Er erfüllt unsere Herzen mit Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Jesus Christus schenkt uns ewiges Leben und garantiert dafür mit seiner Schöpferkraft. Mein Jesus Christus löst meine Lebensprobleme. Ich bin so dankbar, dass es einen gibt, der alle Probleme lösen kann. Wir wollen zu einem Dankgebet aufstehen. Unser Gott, unser himmlischer Vater, unser Herr und Heiland, mein Herr und Heiland, Jesus Christus, wir alle danken dir, dass es eine Lösung gibt für all die Lebensprobleme, die unser Herz bewegen, ob groß und klein. Herr Jesus Christus, du bist die Lösung für die Lebensprobleme. Schenke Gnade, dass wir zu dir kommen mit allem, was unser Herz bewegt. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der uns allein die Siege schenken kann. Es ist für uns persönlich die Frage heute Morgen, ob wir dir restlos vertrauen. Herr Jesus, schenke Gnade, dass wir dir wirklich vertrauen, in allem. Wir danken dir, dass du unser Vertrauen wert bist. Amen.